Das Eis wird dünner. Wir stecken in der Klimakrise. Und das seit geraumer Zeit. Dass es so ist, untermauert die Wissenschaft mit immer mehr alarmierenden Fakten. Andere Großthemen unserer Zeit drohen aber, das Thema aus den Schlagzeilen zu verdrängen. Mein Name ist Lena Jadlapalli und in dieser Sonderfolge von Nerds mit Auftrag hört ihr, was Journalistinnen und Journalisten darüber denken.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Aqua Science.
In Zeiten von Wirtschaftskrisen, geopolitischen Umwälzungen und Kriegen scheint es ganz allgemein wichtigere Dinge als den Klimawandel zu geben. Wir wollen dieses Mal diskutieren, wie gehen Medien damit um. Das Setting ist ein anderes. Wie unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, kommen im Wissenschaftspodcast von Upper Science immer wieder einzelne Forscherinnen und Forscher zu Wort, auch zu Klimathemen. Heute sprechen Menschen, die ebenso eine zentrale Rolle bei der Wissensvermittlung einnehmen, Journalistinnen und Journalisten. Zur Gesprächsrunde begrüße ich Elke Ziegler, ORF-Ressortleiterin der aktuellen Wissenschaft im TV, Radio und Online. Bernhard Gaul, Redakteur im Innenpolitik-Ressort der Tageszeitung Kurier.
Hallo.
Verena Mischitz, Wissenschafts- und im Speziellen Videojournalistin sowie Sprecherin des Netzwerks Klimajournalismus Österreich.
Hallo.
Und Sandra Walder, Leiterin des Chronik-Ressorts bei der Austria Presseagentur sowie Leiterin des APA Klimateams.
Guten Tag.
Hallo an euch alle. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier diese Runde auch zusammenbringen, da sie halt auch durchaus sehr verschiedene Perspektiven vielleicht auf die Klimaberichterstattung repräsentiert. Und insofern wird es sicherlich eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich möchte zunächst den Blick kurz werfen auf einen aktuellen Krisenherd zur Eröffnung, den Iran und die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise. Die Internationale Energieagentur, IEA, warnte jüngst vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Das Thema und die Krise selbst wird ja sehr stark politisch und wirtschaftlich verhandelt. Aber ist es nicht so auch eine Steilvorlage, um die Debatte um eine nachhaltige und emissionsarme Energieversorgung und letztlich auch den Klimaschutz wieder zu reanimieren? Das möchte ich jetzt zunächst dich, Elke, fragen beim ORF. Wie wird es im Moment gehandhabt? Gibt es schon die Wahrnehmung, dass es eigentlich so eine Art vielleicht neue Welle der Klimaberichterstattung, Energieberichterstattung stattfindet?
Zuerst mal hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Eine neue Welle der Klimaberichterstattung würde ich nicht sagen, dass das jetzt die Wahrnehmung ist. Das hat sehr stark damit zu tun, dass in der tagesaktuellen Berichterstattung momentan man wirklich versucht, das einzufangen, was so jeden Tag passiert. Und das, was du beschrieben hast, diese Steilvorlage für letztlich alternative Energieträger, erneuerbare Energien etc., das ist ein Thema, das dahinter liegt oder mitschwingt, aber jetzt nicht so sehr jeden Tag die Schlagzeilen macht. Und es ist einfach in Newsformaten dann schwieriger, das prominent zu verhandeln. Was aber sehr wohl der Fall ist, ist, dass in unserer Berichterstattung es immer wieder auch Thema war. Also in Berichten über die Krise, über den Krieg, es immer wieder auch vorgekommen ist von unterschiedlichsten Interviewpartnern und Partnerinnen. Das waren bei weitem nicht nur Klimaforscher und Forscherinnen, die zu Wort gekommen sind, auch im Rahmen der Berichterstattung, sondern auch zum Beispiel von E-Control-Menschen etc., dass natürlich der Umstieg auf erneuerbare Energieformen und der Ausstieg aus fossilen Energieträgern das Einzige ist, das uns langfristig aus dieser Spirale herausholt. Mhm. Und das ist schon vorgekommen, aber wie gesagt, das Thema ist nicht dasjenige, das jetzt momentan die Schlagzeilen macht.
Ich glaube, langfristig ist genau das Problem, nicht? Also die Leute verstehen schon, dass das grundsätzlich natürlich sinnvoll wäre und dass es ein No-Brainer ist, dass wir so schnell wie möglich und so viel wie möglich erneuerbare Energien, aber letztlich auch die Frage Biodiesel, Biogas, also erzeugen können. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind bei weit über 60% noch immer im Gesamtenergie ist fossil. Bei den Autos kommen wir langsam weiter, bei den Heizungen kommen wir sehr langsam weiter, bei der Industrie, bei der Strombereitstellung, nicht? Also die Gaskraftwerke mussten jetzt November, Dezember, Jänner, Februar aufgrund dieser Dunkelflaute plus Niedrigwasser in den Flüssen ja voll laufen. Wir haben massiv importiert europäischen Graustrom, das Atomstrom ist oder Kohlestrom oder Windstrom. Ich glaube, das ist irgendwie, also mir kommt vor, dass das der Politik relativ klar wurde, relativ schnell, dass sie sagen, okay, klar wird das super, aber da ist nichts schnell, ja. Und was wir aber jetzt brauchen, sind irgendwie schnelle Lösungen für die Probleme, die da sind. Ich merke ja auch bei der Berichterstattung, dass wenn wir Leser schreiben, dann ist es vor allem immer eine Kostenfrage. So quasi kann ich mir nicht leisten. Und das ist schon die Frage. Also, können wir uns das leisten, weiter abhängig zu bleiben von dem Ding? Also, wir haben 2022 das zuletzt erlebt, jetzt wieder 2026. Ein Spike. Wir werden schauen, wie sich das die nächsten Tage und Wochen weiterentwickelt, auch mit dem Ölpreis. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen, täglich 6-mal auf den Ölpreis geschaut. Also, weil es klar ist, sozusagen, das ist was, aber schnell ist da nichts. Ja? Mhm. Und das Langfristige ist kein Ding für die Politik, kommt mir vor, aufgrund der, wir wählen alle 5 Jahre und es geht nur um 2029 derzeit und bis dahin muss man nichts erreichen insofern.
Das altbekannte Problem, was wir ja eigentlich immer wieder auch rund um die Klimaberichterstattung und in weitere Entwicklung der Klimahandlungen oder Handlungen, die eben Klimaanpassung so betreffen, beobachten. Verena, ich würde gerne auf die Entwicklung der Klimaberichterstattung ein bisschen zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückblicken, Hitzesommer 2018, Fridays for Future Bewegung 2019, sie werden oft so ein bisschen als Initialzündung, als der Moment gesehen, als die Klimaberichterstattung in den Medien tatsächlich auch sehr gegriffen hat und sich weiter hat ausbauen lassen. Laut Erhebung des Netzwerks Klimajournalismus, von dem du ja auch Sprecherin bist, hat sich aber laut eigenen Analysen ergeben, dass seit 2023 die Klimaberichterstattung in den einzelnen Medienhäusern durchaus zurückgegangen ist. Es ist sicherlich grundsätzlich schwer, das zu erheben. Steckt der Klimajournalismus wirklich in der Krise? Wie ist es um ihn bestellt, wenn man das jetzt weiter ausholend sich anschaut?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir stecken in der Krise. Aber ich würde auch sagen, die Klimaberichterstattung, die hat bis 2023 ist nach oben gegangen und seit 2023 geht sie wieder zurück. Aber selbst da in diesen Hochzeiten mit Fridays for Future, mit dem Klimaaktivismus und auch die Politik, die darauf angesprungen ist und tatsächlich auch Klimaschutzmaßnahmen diskutiert und dann auch umgesetzt hat, selbst mit dem sind wir der Krise nicht gerecht geworden. Also auch da ist die Klimaberichterstattung im Vergleich zu anderen Themen relativ niedrig gewesen. Und jetzt sehen wir in den letzten Jahren, dass das immer weiterhin abnimmt. Gleichzeitig nehmen aber die Extremwetterereignisse und die Katastrophen zu. Es gibt eine riesige Lücke zwischen dem, was ist, zwischen der Realität, in der wir uns befinden und das, was noch auf uns zukommt und dem, worüber wir sprechen. Und wir müssen versuchen, diese Lücke auf jeden Fall zu schließen.
Mhm. Sandra, jetzt aus Sicht der APA. Es gibt ja auch seit einigen Jahren jetzt dieses ressortübergreifende Klimateam. Wie sind deine Beobachtungen? Was glaubst du, wie hat sich die Klimaberichterstattung vielleicht auch gerade, was jetzt vielleicht dann diese Häufigkeit und Umsetzbarkeit angeht, entwickelt? Was hat sich verändert? Was fehlt? Was ist vielleicht neu dazugekommen?
Ich glaube, nicht nur im Journalismus, sondern auch in der Gesellschaft und in der Politik hat man gemerkt, dass sich der Charakter ein bisschen verändert hat. Ja. Wir hatten 2019, 2020 einen sehr bewegenden, eine Bewegung hin zu dem, es ist eigentlich gut, aktivierend etwas zum Klimaschutz zu machen. Egal, ob das jetzt von politischer Ebene gekommen ist, zumindest im Ansatz, also auch im Journalismus. Auch da haben wir unser Klimateam gegründet zum Beispiel. Ich glaube, es ist ein trügerischer Schluss, nur nach Stichworten zu suchen in Berichterstattung, weil es durchaus einfließt in anderen Meldungen, ohne dass das Wort an sich fällt. Aber wir merken natürlich schon, dass es viel breiter gefasst werden müsste und in Wirklichkeit in jedem Aspekt gesucht werden muss. Das wird in der Form sicher noch nicht gemacht. Und zwar, ich glaube, das wird kein Medium dem gerecht. Aber auch das gesellschaftliche Klima hat sich durchaus verändert. Und ich finde schon, dass eine gewisse Ermüdung zu spüren ist.
Das wäre auch eine Frage von mir, vielleicht auch Stichwort Clickbait natürlich. Das ist ja durchaus auch ein Thema, dem sich Medien immer wieder stellen müssen, Medienhäuser, auch aus ökonomischer Sicht natürlich, aber die starke Ausrichtung auf das, vielleicht kurz zusammengefasst, wir bringen nur das, was die Leute auch lesen und interessiert. Inwieweit gehen da Klimathemen?
Ja, ich würde vielleicht einfach gerne ein paar Zahlen auch mal nennen. Also für den ORF ist ja Klima und Umwelt, also wir haben es mal zusammengefasst und uns angeschaut, auch in der Berichterstattung. Es ist nach wie vor für uns schon ein großes Thema. Ich sage nicht, dass es nicht, ich glaube, bei mir in der Wissenschaftsredaktion könnte ich gar nicht sagen, dass es wirklich zurückgegangen ist. Ja? Also vielleicht ist die Entwicklung, die du beschrieben hast, so overall, das kann sein. Wir haben es uns jetzt mal angeschaut, nämlich fürs zweite Halbjahr letzten Jahres, wie viele Beiträge rund ums Thema Umwelt und Klima wir hatten, die aus meiner Redaktion, aus der aktuellen Wissenschaftsredaktion gekommen sind. Und das finde ich ist schon ganz interessant. Wir hatten 70 Beiträge im TV, was die ZIPs sind und ZIPFlash. Wir hatten 90 Beiträge im Radio und 170 online auf Science.at. Und das ist schon, finde ich, also viel. Und was wir merken bei den Themen ist, also ich wollte noch zwei Dinge vielleicht sagen. Das eine ist, was wir in allen Befragungen auch des Publikums sehen, die der ORF ja regelmäßig macht, auch zu unterschiedlichen Themen, ist, dass die sozusagen Dringlichkeit mit der Klima gesehen wird, zurückgegangen ist, aber trotzdem es einen großen Anteil im Publikum nach wie vor gibt, der sagt, das Thema ist uns wichtig. Interessanterweise ist der Anteil derer, die sagen, das ist mir nicht wichtig, ungefähr gleich groß. Also es ist sehr polarisiert. Klima ist ein Thema, das polarisiert. Es werden Themen immer wieder gut gelesen oder sozusagen gut rezipiert, wenn sie vom Leben der Menschen her aufgegriffen werden und gestaltet werden. Was tatsächlich schwierig mittlerweile ist, so zu platzieren, dass es die Leute auch gut erreicht, sind eben diese, sage ich mal, Klimaberichte, die von der Weltwetterorganisation kommen oder vom Weltklimarat, die total wichtig und relevant sind von den Inhalten her, aber von den Überschriften her natürlich immer den Befund, den man schon hatte, verstärken und weitere Details liefern dazu. Und das ist was, wo wir oft den Eindruck haben, die Menschen sind so belastet mit den vielen Krisen eben, das ist wird eh ganz oft auch gesagt, diese multiplen Krisen, dass sie da einfach sich denken, das ist jetzt für mich momentan vielleicht in meinem Leben, da kann ich jetzt momentan nichts damit anfangen, aber die hohen Benzinpreise an der Tankstelle, die belasten mich. Deswegen klappen sie bei dem einen Thema dann eher die Ohren zu und bei dem anderen Thema hören sie dann aber schon zu. Mhm. Also es ist dann oft auch eine Frage der Gestaltung.
Mhm. Ich glaube, da schließt ja auch so ein bisschen diese Diskussion an, oft Bedrohungsszenarien versus Lösungsorientierung in der Klimaberichterstattung, oder? Verena, wolltest du dazu was sagen?
Ja, da wäre es genau wichtig, auch diesen Zusammenhang herzustellen, denn natürlich müssen wir über die aktuellen Krisen sprechen, aber es gibt hier auch eine Chance, die Verknüpfung zur Klimakrise herzustellen, damit man auch versteht, ach okay, da so hängt das zusammen, das hat etwas mit mir zu tun, so betrifft mich das.
Ich würde auch sagen, also wir haben es ist schon die Situation da, dass die Leute, glaube ich, sehr wohl verstehen, wo das Problem ist. Wir haben, wenn wir eben die Weltmeteorologische Organisation anschauen, wir sprechen von 1,5 Grad, 2 Grad, 2,5 Grad. Das ist der Unterschied zwischen dem Schlafzimmer und der Küche. Ja, das, glaube ich, kommt, also da hat auch die Wissenschaft sozusagen nicht ganz verstanden, wie man was kommunizieren muss. Mir fällt auf, also ich habe jetzt keine Analyse sozusagen gemacht, wie die Klimaberichterstattung Korea wirklich ausschaut in Zahlen, aber mir fällt auf, dass ich tatsächlich immer weniger sozusagen überhaupt den Klimaaspekt als Argument nehme, sondern etwa beim Thema Energie, Umstieg auf die Erneuerbaren, es ist sinnvoll, es zu tun. Es ist auch billiger, ja, mittelfristig sogar, ja, nicht nur langfristig. Ja. Wie funktioniert das mit PV-Anlagen und mit Batterien und sonst was? Dennoch, die Antwort der Leser ist dann sehr oft, kann ich mir nicht leisten, ja.
Ich glaube, das Spannende ist ja auch, was man bei der künstlichen Intelligenz als Thema sieht, Sie hat es ja sehr schnell geschafft, in die verschiedenen Ressorts zu kommen. Also weil sie wahrscheinlich auch einfach so eine gewisse Lebensnähe hat, natürlich sehr persönlich ist. Wir nutzen alle KI immer mehr vielleicht. Es hat eine starke wirtschaftliche Anbindung, es hat eine politische Anbindung, Datensicherheit und Co. Hat es da die Klimaberichterstattung schwerer, Sandra?
Ich glaube schon. Ehrlicherweise. Wir sehen das, dass wir uns schwerer tun bei diesen Themen, aber nichtsdestotrotz ist das unsere Aufgabe, das ist unsere Kernaufgabe, das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele engagierte Journalistinnen und Journalisten da sind, die auf unterschiedlichen Ebenen durchaus kämpfen damit. Ich glaube oftmals im Haus oder in ihren Häusern und in den Medien und auch extern. Und ich glaube, dass gerade der Verbund auch untereinander sehr wichtig ist, da dran zu bleiben.
Dass sich der Journalismus verbiegen muss, weil viele Menschen quasi allergisch auf das Wort Klima reagieren, glauben die Diskutantinnen und Diskutanten nicht. Man habe zudem eine Verpflichtung, über diese Entwicklungen zu berichten. Aber vielleicht seien andere Darstellungsformen sinnvoll, um mit diesen Inhalten verstärkt Gehör zu finden, etwa indem man die Leute stärker in ihrem Alltag abholt. Sehr wohl diskutiert wird, ob man vom Klimawandel, der Klimakrise oder Klimakatastrophe sprechen sollte. In der Bevölkerung sei das Interesse an Klimathemen nach Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen groß, verebbe aber nach den Aufräumarbeiten schnell wieder.
Verena, du bist ja auch als Online-Journalistin jetzt hier und diskutierst mit uns. Du hast ein Projekt aus dem letzten Jahr mitgebracht, eine Serie von Kurzvideos, die zum zweiten Sachstandsbericht zum Klimawandel in Österreich entstanden sind, der eben so 2025 präsentiert wurde. Das sind, glaube ich, 8 Kurzvideos unter dem Titel Klimakrise Österreich Edition, wo du jedes Kapitel des Berichts aufarbeitest. Ich habe gesehen, diese Videos stehen ja auch auf YouTube zum Beispiel zur Verfügung, vielleicht auch auf anderen Plattformen. Sie haben aber sehr unterschiedliche Klickzahlen teilweise. Da habe ich mich auch gefragt, weiß man vorher, was geht oder was nicht geht?
Also was man vorher immer weiß, ist, Gletscher funktionieren aus irgendeinem Grund immer. Das emotionalisiert extrem und das funktioniert immer gut. Ansonsten ist es halt auch so ein bisschen Glückssache, was gerade auf diesem Tag passiert, wie die Verpackung ist, wie das Thumbnail funktioniert. Also man kann da natürlich bis zu einem gewissen Grad versuchen, die Aufmerksamkeit zu generieren. Aber wie viele Klicks das dann tatsächlich bekommt, ist immer so ein bisschen ein Poker.
Was können die sozialen Medien leisten, was traditionelle Medien nicht leisten können bei der Klimaberichterstattung, bei der Darbietung von entsprechenden Geschichten?
Also das, was Video kann, ist Hürden auf jeden Fall reduzieren, weil ich kann mich zurücklehnen, muss mich nicht anstrengen und einen Artikel lesen und kann einfach ein Video konsumieren und mir das erklären lassen. Und ich kann auch andere Zielgruppen ansprechen, die Menschen dort ansprechen, wo sie sind und versuchen, diese schweren, komplexen Themen so aufzubereiten, dass ich jetzt als Instagram- oder TikTok-Userin das Gefühl habe, ach okay, jetzt betrifft mich das. Und was ich mit der Serie versucht habe, ist, diese abstrakten Themen irgendwie einfach darzustellen. Und dieser Bericht, der ist ja aufgebaut wie alle klassischen Klimaberichte. Erstes Kapitel physikalische Grundlagen, zweites Kapitel Landwirtschaft, dann gibt es ein ganzes Kapitel über Alpen. Also in einer wissenschaftlichen Sprache, die jetzt nicht für alle gleich verständlich ist. Und ich bin an die Sache herangegangen und habe mich gefragt, welche Fragen könnten denn die Menschen denn interessieren? Was wäre denn vielleicht irgendwie relevant? Welche Fragen würde ich mir jetzt stellen als Person, die in Österreich lebt? Und habe dann Fragen gestellt wie, wenn das tatsächlich so schlimm wird mit der Klimakrise, können wir uns in Österreich eigentlich selbst versorgen? Oder was ist denn überhaupt gemeint mit dieser großen Transformation, von der alle sprechen? Und habe diese Fragen an den Bericht gestellt und versucht dann Antworten zu finden, anstatt jetzt jedes Kapitel tatsächlich zusammenzufassen. Und das hat dann relativ gut funktioniert.
Gerade für die Redaktion selbst stellt natürlich so ein Bericht eine unglaubliche Herausforderung dar. Ich glaube, das sind 800 Seiten, 8 Kapitel mit verschiedensten Aspekten, die uns alle diese unglaubliche Relevanz des Themas aufzeigen. Wie geht man denn damit am besten um, Bernhard?
Ich verstehe die Wissenschaftler da gut, dass sie so viel produzieren, weil die sind, glaube ich, seit Jahrzehnten an diesen Themen dran, ja, beschäftigen sich ihr ganzes Leben lang damit in irgendeiner Form. Und merken das überhaupt nicht mehr, also dass sie immer weniger gehört werden sogar. Ja? Insofern können sie einfach nur Papers produzieren, wissenschaftliche Arbeiten produzieren und einfach versuchen zu erklären, darzulegen, um was es geht. Ja? Natürlich nicht vergessen, also der eigentliche Elefant auch in diesem Raum sind ja die Amerikaner, die Trump-Regierung, die einfach sagt, Klimawandel, weiß nicht, ist wurscht, gibt's nicht. Ja? Und dieses Narrativ wird ja in Europa ja längst übernommen, ja, von den Rechtspopulisten. Ja? Bei uns, in Deutschland, ja, in Frankreich. Wenn wir sozusagen keine Basis mehr haben, wenn wir uns nicht einmal auf grundlegende Fakten einigen können, ja, was worüber wollen wir dann diskutieren? Mir ist es jetzt aufgefallen, in Österreich diskutieren wir gerade über das RBG, beziehungsweise gestern war die Pressekonferenz von der APG, die halt ihre Leitungen ausbauen. Beim Leitungsausbau geht es ja darum, dass wir das ganze System, das Stromsystem einfach grundlegend ändern müssten, weil früher haben wir gehabt, weiß nicht, 20 Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke und Ölkraftwerke und jetzt haben wir ja Zehntausende Einspeiser sozusagen im System und daher müssen wir das System umbauen. Ja? Das ist klug, das ist gescheit und das muss uns auch was wert sein. Ja? Und diesen Satz werden wir aber von den Rechtspopulisten nie hören, sondern zu sagen, wir wollen das wie früher auch in den Ausstellungen, ist mir das aufgefallen jetzt bei der FPÖ, die ja immer sagen, kostet viel mehr als früher. Jo, hey. Ja, aber es gibt auch einen guten Grund dafür, nur da kommen wir ja gar nicht hin, ja, überhaupt zu diskutieren, um was geht's.
Ja, wenn ich vielleicht anschließen darf, unsere Aufgabe ist es, diese wissenschaftlichen Berichte zu vereinfachen, zu kürzen und dennoch der Komplexität gerecht zu werden und zu bleiben. Und ich glaube, es ist für uns Journalisten schon oftmals durchaus eine Herausforderung, das in einer bestimmten Zeit innerhalb unserer Deadline und den Zeilen, die wir zur Verfügung haben, zu machen. Aber, und da ist ein bisschen auch ein Wunsch an Universitäten vielleicht, auch wenn sich das mit einzelnen SprecherInnen durchaus geändert hat, ganz viele Wissenschaftler sind in ihren Instituten und forschen und machen hervorragende Arbeit, sind nicht ausgebildet in irgendeiner Form, das für die Medien auch aufzubereiten und mit Medien zu sprechen. Es gibt sehr wenige Trainings dazu und zu Recht entgegen unserer Medienlogik, dass eine Tatsache, ein Bericht sehr schnelle Reaktionen erfordert, sagen viele oft, ja, das muss ich mir anschauen und durchschauen, in 3 Tagen melde ich mich noch einmal. Die Aufmerksamkeit ist dann aber weg. In Wirklichkeit muss man da ein bisschen miteinander zurechtkommen und auch die neuen Realitäten einfach anerkennen. Und wenn ein IPCC-Report rauskommt und wir auch stundenlang warten und sich die Sperrfrist immer weiter oder der Bericht immer weiter verzögert, dass wir damit arbeiten können, können Wissenschaftler einfach nicht sagen, sie brauchen 5 Tage, um sich das durchzulesen, um einen österreichischen Aspekt herauszuarbeiten und uns zu antworten. Also es ist auch nicht nur ein für alle Beteiligten.
Das Stichwort Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation. Elke, das trifft euch natürlich auch sehr stark, weil ihr ja auch extrem schnell reagieren müsst und sicherlich dann, ob es jetzt für die ZIP ist oder die Ö1-Journale, immer sehr schnell sein müsst. Hast du einen ähnlichen Blick darauf?
Also ich habe schon die Wahrnehmung, ich meine, du hast es eben ein bisschen gesagt, dass ich finde, es hat sich schon was verändert und in der Bereitschaft, nämlich auch als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man Leute, wenn man weiß, eben der neue IPCC-Bericht kommt dann und dann, einfach vorher kontaktiert und mit ihnen gleich ausmacht, wann kann ich sie kontaktieren. Die sind auch wirklich oft sehr bereit, sich die Dinge anzuschauen und dann für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Was ich finde, was wirklich eine Herausforderung ist in der Berichterstattung über wissenschaftliche Klimaberichte, sind tatsächlich die Szenarien. Das finde ich ganz schwierig, weil natürlich Wissenschaft in unterschiedlichen Szenarien arbeitet und denkt und immer wieder sagt, wenn dann, also wenn die Entwicklung so ist, dann gibt's die und die Auswirkungen. Und dieses wenn dann ist aber dann oft nur sehr schwer kommunizierbar. Und dann wirklich das auf die auf den Kern zu reduzieren und zu sagen, in dieser Entwicklung stecken wir drinnen, das sind unsere Eckpunkte, an denen wir uns orientieren können, da stehen wir mit der globalen Erwärmung, da stehen wir in Österreich zum Beispiel mit der Erwärmung, das hat die und die Auswirkungen auf die Ökosysteme, auf Hitzeentwicklung in der Stadt etc. Das finde ich ist immer wieder wirklich eine Herausforderung, nämlich mit dieser Unsicherheit letztlich. Szenarien sind ja letztlich der Versuch, Unsicherheit abzubilden und zu sagen, wir bewegen uns in diesem Rahmen und ob so oder so ausfällt, da können wir sozusagen noch was tun. Und das ist, finde ich, immer wieder eine Herausforderung auch, das zu vermitteln.
Ich würde sagen, das macht aber genau Handlungsmöglichkeiten greifbar, weil man kann dann nämlich sagen, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann könnte es sein, dass es so aussieht. Und wenn wir uns dagegen entscheiden oder diese Maßnahme machen oder diese Maßnahme, dann werden diese Szenarien greifbar, indem man sich dann vorstellen kann, ach, so müssen wir unsere Gesellschaft umbauen.
Ja, ja, klar. Aber natürlich haben wir dann immer das Problem, das ist ja auch ein mittlerweile auch politisches Argument. Was ist schon Österreich? Nicht auf der globalen Landkarte. Und wir haben einfach, die Klimaerwärmung ist eine globale Entwicklung. Und es gibt natürlich viel größere Player als Österreich, auch wenn man da sagen, 100 Mal vorrechnen kann, dass die Verantwortung in Österreich für eine große ist. Aber trotzdem muss man einfach sagen, wir sind ein sehr kleines Land. Und das ist natürlich immer das Totschlagargument, ne, das dann kommt.
Also so quasi, wir können doch das Klima nicht retten, sage ich. So funktioniert das nicht. Es muss jeder seinen Teil machen und auch wir müssen unseren Teil machen. So schwierig ist das nicht. Aber es stimmt schon nicht. Wir haben beim IPCC, da gibt es das berühmte 8.5-Szenario, das geht 6 Grad plus Erwärmung und so. Ja. Kommt aber auch dazu die diversen Kipppunkte, nicht? Und bei den Kipppunkten, genau, da muss ich echt sagen, da hört es auch bei mir auf. Ja, weil also Grönland dürfte ein Kipppunkt sein, dauert aber Jahrhunderte, ja, bis sozusagen. Aber Grönland ist nicht mehr zu retten, okay. Ja. Wenn aber der Golfstrom, eigentlich Ausdruck ist natürlich viel komplizierter, wissen wir, die thermohaline Strömung, aber wenn der Golfstrom kippt, ja, was offenbar im Bereich des Möglichen ist, sei es bei -12%, -14%, ja, also das sind ja Auswirkungen, da können wir nicht sagen, okay, ihr habt es doch recht gehabt, ja, ihr Klimaforscher, wir drehen jetzt ab. Nein, dann haben wir einfach veränderte Realitäten, ja, und kein Mensch weiß, das kann man ja nicht mal berechnen, sowas, ja, ökonomisch, ja, was das heißt. Ja. Die Probleme werden jeden Tag größer, nicht kleiner. Ja.
Darf ich dann noch ganz kurz noch dazu sagen, das ist total spannend, was du sagst, weil wir haben eben auf der einen Seite haben wir diese politischen, ökonomischen, auch Aushandlungsprozesse, wo wir versuchen dann Lösungen zu finden oder die Gesellschaft oder die Politik versucht Lösungen zu finden. Und eine Kollegin von mir hat mal in einer Sitzung gesagt, nämlich mit Blick auf diese Entwicklungen, hat mal gesagt, ja, also man kann mit unterschiedlichsten Playern sozusagen verhandeln, was die Klimafrage betrifft, aber nicht mit der Physik. Die Physik ist einfach, das ist einfach die Physik. Und sobald eine Entwicklung in Gang gesetzt ist, haben wir nur mehr wenig Möglichkeiten, also wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und das ist, glaube ich, das zu vermitteln, ohne die Menschen in totale Depression zu stürzen, ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Wir haben ja jetzt so ein bisschen über diese wissenschaftliche Klimaberichterstattung gesprochen, aber es ist natürlich gerade auch in Österreich großes politisches Thema, wie wir ja auch schon gesagt haben. Also eigentlich kein großes politisches Thema, aber es sollte eins sein. Das ist ja, also gerade die wissenschaftlichen Daten sprechen dafür. Die Politik tut sich schwer, hier in Handlung zu kommen. Gerade mit diesen Verschleppungsnarrativen, eben, wir sind klein, Österreich ist ein kleines Land, Klimaschutz ist wichtig, aber wir können ja nicht wirklich was bewirken oder Innovationen werden es dann schon richten. Wie geht man da in der Politik, in der Berichterstattung damit um, um da wirklich auch diese politische Relevanz hineinzubekommen? Bernhard? Das ist aus der Innenpolitik kommen sozusagen.
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage, ja.
Also wir können auch noch weitermachen. Wie gesagt, also um dann nochmal zurückzukommen auf das neue Narrativ eben aus den USA, Klimawandel ist einfach nicht zu diskutieren. Ja, bei uns wird das ja 1:1 übernommen. Und die etablierten Parteien sehen sich ja so getrieben von den Rechtspopulisten, dass sie das auch nicht mehr angreifen, dieses Thema. Ist ja auch witzig, oder? Und wir sehen es jetzt, ja, also das dauert jetzt etwas, 4-5 Wochen, ja, die Straße von Hormuz, all diese Geschichten. Na, wo ist das RBG, wird heute gibt es offenbar die erste Verhandlungsrunde dazu. Ja, was soll das? Ja, wo ist das erneuerbare Gasegesetz? Ja, wo sind all die anderen Möglichkeiten nach Biosprit, ja, wo wir irgendwie noch angreifen könnten, auch wenn das langfristig dauert. Aber es ist zumindest, es zeigt den Menschen, wir haben schon eine Idee und eine Lösung. Ja. Und was mich bei den Freiheitlichen so wundert, in den 90er Jahren hatten die noch so ein Blut- und Bodenpolitik für sich beansprucht. So quasi alles, was wir selber produzieren, ist doch super, stützt sozusagen unsere Freiheit. Ja. Und jetzt sind sie komplett bei, na, wir holen uns das Gas von Putin. Also klar ist mir das nicht.
Verena?
Es ist ja kein Zufall, dass diese Narrative sich so verfestigt haben. Da stehen ja Interessen dahinter, die ein Interesse daran haben, den Status quo einfach so beizubehalten. Und ich sehe das noch nicht so, dass in Österreich oder in Europa gesagt wird, Klimawandel gibt's nicht. Es ist eher so, entweder ist es eh schon alles egal oder es ist eh alles nicht so schlimm. Beides führt dazu, dass wir zu wenig, zu langsam oder gar nichts unternehmen. Und ich würde sagen, unsere Aufgabe ist es auch, mit EntscheidungsträgerInnen in Interviews die auch verantwortlich zu halten und zu sagen, Österreich hat sich auch zu den Klimazielen verpflichtet. Wenn das nicht passiert, wenn wir die nicht einhalten, dann gibt es massive Strafzahlungen. Ist es nicht gescheiter, da über Maßnahmen nachzudenken und die dann auch in die Umsetzung zu bringen? Also ich würde sagen, einerseits aufklären, andererseits aber auch EntscheidungsträgerInnen kontrollieren in ihren Entscheidungen.
Ich finde, da ist ja oft, wird gesagt, mit Hausverstand, Klimaschutz mit Hausverstand, das wäre ja der Hausverstand, in Wirklichkeit zu sagen, wir müssen etwas machen, uns kommen ganz massive Strafzahlungen, stehen ins Haus und wir sind als Österreich nicht nur zu klein, wir haben nicht diese 0,2% der Emissionen, die immer kolportiert werden, wir sind Teil der EU, also wir sind nicht nur das kleine Österreich, wir sind Teil dieses Ganzes und auf diesen Hausverstand, der ja im Moment von der Regierung und von der ÖVP sehr stark vorgegeben wird,
finde aber ist das nicht spannend? Nicht? Dabei haben wir, glaube ich, in der ersten Woche des Iran-Kriegs, hat die Europäische Union endgültig beschlossen, das 2040er-Ziel, nicht? Da steht drin, -90% mit hin und her, also mit irgendwelchen Ausnahmen soll sein, ja, aber ich finde, alles, was in die Richtung geht, ist doch super. Nur, niemand hat darauf reagiert, kein einziges Ministerium hat irgendeine Aussendung auch nur dazu gemacht, was das heißt für uns. Ich meine, -90% heißt, es gibt nichts mehr. Ja? Also ich meine, das ist das, was überbleibt, ist, das ist wirklich praktisch nicht umsetzbar. Ja? Und die Wahrheit ist, alle sagen mir unter feuchter Hand, können wir auch wieder ändern. Ja? Und das ist die Wahrheit. Ja? Also die geht eigentlich davon aus, dass sie 2040er-Ziele haben, damit können sie sich jetzt schmücken, ja? So wie sie das schon letztlich auch bei der letzten EU-Wahl gemacht haben, ja, weil der Green Deal war ja was Gutes, nur den Green Deal, den zerlegen sie jetzt, wo sie nur können, ja, und zwar letztlich die Europäische Volkspartei mit den Rechtsparteien, ja, mit der AfD-Fraktion, mit der FPÖ-Fraktion und mit den Rechtskonservativen von Polen, ja, also irgendwie, aber wie gesagt, beschlossen ist es jetzt, also in was könnte man sich freuen, ja, es geht ja eh in die richtige Richtung.
Dann möchte ich aber gleich noch die Frage anschließen, wo seht ihr jetzt die Verantwortung der Medien, wie kann die Berichterstattung zu diesen relevanten Themen dann einfach auch noch vielleicht verbessert werden, noch so gedreht werden? Das ist durchaus neue Türen.
Das, was die Verena gesagt hat, da bin ich ganz, ganz bei ihr. Das heißt, wir Journalisten müssen die Politiker quasi jedes Mal zur Rede stellen und sagen, so, und wie funktioniert das, wie stellt sich das vor und wie ist das irgendwie vereinbar mit dem, was wir da tun, ne, und was wir erreichen wollen. Ne? Also wesentlich. Mhm.
Also ich finde, das ist das eine. Das andere ist wirklich dafür zu sorgen, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen. Also ich halte es auch für eine ganz wichtige Funktion von Medien und von Redaktionen. Ich finde das ganz wichtig, einfach Politiker, Politikerinnen, auch Leute aus der Wirtschaft. Ich finde auch die zu Wort kommen zu lassen. Es gibt ganz viele, die einfach sehr in die Zukunft denken und sehr innovativ sind und ihre Businessmodelle umstellen und so weiter und so fort. Also auch mit Beispielen zu arbeiten, aber eben auch wirklich Klimaforscher, Klimaforscherinnen zu Wort kommen zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch den Befund einfach der Wissenschaft auch zu schildern und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Mhm. Ja, die Idee wäre, dass wir nicht nur ausschließlich noch mehr Klimaberichte produzieren, Klimaartikel, sondern dass wir die Klimakrise tatsächlich überall, wo es geht, in jedem Ressort, bei jedem Thema mitdenken. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das sollte zumindest unser Anspruch sein, damit auch alle verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Dann wird es nämlich greifbar.
Ja, ich finde es ganz wichtig, wir dürfen nichts verschweigen, wir dürfen auch nicht schön reden, um die Angst zu nehmen, die viele haben, weil es ist beängstigend, wenn man sich nur die reinen Fakten ansieht. Und als APA sind wir ja ein bisschen ein Sonderstatus, weil unsere Kernaufgabe ja die ist, für Medien zu produzieren und zu arbeiten. Und das sehe ich schon immer so ein bisschen als die journalistische Schatzkammer des Landes. Und da finde ich es auch ganz wichtig, auch kleinere Bewegungen oder Nichtbewegungen zu dokumentieren, zu archivieren, damit man dann auch ein bisschen besser darauf ansetzt, also aufsetzen kann, Journalisten und Journalistinnen. Und gerade, also ich bin mit dem Kollegen Gaul nicht nur einmal schon bei einer Weltklimakonferenz gewesen, und da sind nicht jede Entwicklung und nicht jedes Hintergrundgespräch, das wir gemeinsam besucht haben, hat jetzt diese große Nachricht gegeben, wo ich wusste, das kommt auf die Titelseite. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig von unserer Seite aus, das niederzuschreiben und zu archivieren.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
Danke sehr. Vielmals.
Eine Herausforderung bleibt dem Klimajournalismus, auch abseits der großen Extremereignisse und vor dem Hintergrund der vielen weiteren Krisen Gehör zu finden. Künftig wird es wohl zunehmend wichtiger, in der medialen Berichterstattung Zugänge zu wählen, die die Bedeutung für den Alltag der Menschen erklären. Dass man von Seiten der Medien her eine Verpflichtung hat, über den Klimawandel zu berichten, steht dabei außer Frage. Schon alleine, weil eben das Eis immer dünner wird.